ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und auch wenn wir uns immer mehr auf Winter zubewegen, es wird jedes Mal wärmer bei jedem Podcast, den wir aufzeichnen. Der letzte gerade erst im Gondwanaland. Hier sind wir jetzt im rückwärtigen Bereich des neuen Terrariums oder Aquariums im Zoo Leipzig, um uns hier einem Tier zu widmen. Ich sage gleich dazu, mir wurde angekündigt, heute ist Lehrlingstag hier hinten. Also es wird gleich richtig Bewegung sein auf diesem Flur. Aber das stört uns ja nicht, vor allem nicht Erik Richter. Erik ist heute hier bei mir, unser Stargast quasi vom Podcast Folge 100, wo wir mitten vor dem Panoramabecken oben im Aquarium saßen. Also wir sind Zuschauer rundherum gewohnt. Erik, sei herzlich willkommen.
Ja, hallo und freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Oh, das genießen wir auch. Erik, es geht heute auch mal wieder darum, ein vielleicht missverstandenes Tier groß rauszubringen oder eins, das man gar nicht vermutet, dass die Evolution sowas Tolles hervorgebracht hat. Du hast mich gleich mit zwei Zungenbrechern vermöhnt, die ich gleich mal vortragen muss. Der Lake Patzcuaro, Querzahnmolch und der Anderson. Oder Anderson, Querzahnmolch. Für diese beiden Namen werde ich mich gleich nochmal speziell bei dir bedanken. Aber machen wir erstmal generell. Der Querzahnmolch, das klingt, da bin ich ehrlich, erstmal wie ein Schimpfwort. Was macht denn ein Tier zum Querzahn? Also Molch können wir uns vorstellen, aber was querstehende Zähne?
Nein, also an sich hat das Querzahn gar nichts unbedingt mit querstehenden Zähnen zu tun, die die Molche haben, sondern die Querzahnmolche sind eine ganz interessante zoologische Gruppe und tatsächlich gibt es da nichts, was irgendwie quer absteht bei den Tieren. Also der deutsche Name ist da vielleicht manchmal etwas irreführend. Also die Zähne, die stehen jetzt nicht unbedingt schief und quer im Maul, sondern eigentlich das, was die Querzahnmolche wirklich so einzigartig macht, ist ihre Eigenschaft, als Dauerlarve unterwegs zu sein. Das heißt, die Querzahnmolche durchlaufen nicht die für Amphibien eigentlich typische Metamorphose. Im Normalfall ist es ja so, dass junge Amphibien erstmal als Larven im Wasser unterwegs sind, also beispielsweise die klassischen Kaulquappen, die sich dann aber irgendwann zu fertigen Amphibien entwickeln, die an Land leben. Und genau das machen die Querzahnmolche nicht oder zumindest nicht vollständig, denn Querzahnmolche besitzen die Eigenschaft der Neotenie. Und das bedeutet, dass sie Zeit ihres Lebens im Wasser bleiben und dann auch typische Larvenmerkmale ihr gesamtes Leben behalten. Und das sind einerseits ihre Fähigkeit, über Kiemen zu atmen und andererseits ihr Schwimmschwanz, der eigentlich ihr ganzes Leben erhalten bleibt, obwohl sie auch einige Eigenschaften wie beispielsweise eine ausgebildete Lunge der fertigen Amphibien besitzen.
Also man kann sagen, einmal Larve, immer Larve. Die sind eigentlich nicht fertig geworden.
Genau, also die Tiere vermehren sich dann auch in diesem Larvenstadium, werden also nie wirkliche Landlebewesen, die dann über Lungen atmen, auch wenn die Lungen an sich entwickelt sind, und können dementsprechend im Wasser bleiben. Das hat den evolutionären Hintergrund, dass die Querzahnmolche vor allem im Hochland Mexikos verbreitet sind mit verschiedenen Arten. Und dort war es vor 4 Millionen Jahren deutlich feuchter, als das heute der Fall ist. Als das Klima dort immer trockener wurde und auch die Wassermengen zurückgegangen sind, wurde es dort an Land für die Tiere immer lebensfeindlicher. Das heißt, die Tiere bevorzugen einfach den feuchten Lebensraum.
Ja, ja.
Und daher hat die Evolution dann dafür gesorgt, dass die Tiere eben diesen für sie dann immer beschwerlicheren Weg an Land nicht mehr gehen müssen, um sich zu vermehren.
Einfach abgebrochen, den Entwicklungsprozess dann.
Genau, also es gibt mehr oder weniger die Abkürzung im Vermehrungszyklus. Die Tiere entwickeln sich nicht vollständig, bleiben eben zumindest teilweise in diesem Larvenstadium. Und daraufhin können sie dann sich auch in diesem Stadium im Wasser fortpflanzen, müssen nicht mehr an Land gehen und haben somit ein kleines Schlupfloch gefunden.
Ich komme nochmal, ich muss es extra auch nochmal ablesen, auf die zwei Arten, die ihr hier bei euch im Terrarium habt. Der Lake Patzcuaro, Querzahnmolch und Anderson. Vor allem das mit dem See deutet ja darauf hin, das sind wieder sehr enge Gebiete, in denen die vorkommen. Also dieser See und sonst nirgendwo anders?
Genau, also es sind sehr viele Arten bei den Querzahnmulchen, die wirklich endemisch in bestimmten Seen vorkommen, also wirklich nur in einem sehr begrenzten Gebiet. Das ist beim Lake Patscuaro
Querzahnmulch eben. Probleme.
Ja, ganz, ganz locker geht es auch nicht von der Zunge, aber beim Lake Patscuaro Querzahnmulch ist das eben, wie der Name schon verrät, der Patscuaro-See in Mexiko. Beim Andersons-Querzahnmolch ist es die Laguna de Zacapu. Und
Name.
Das Ganze hat sich eben tatsächlich so entwickelt, dass dann irgendwann diese einzelnen Seen entstanden sind. Die Populationen in den Seen konnten sich irgendwann nur noch miteinander fortpflanzen, sodass eben voneinander getrennte Populationen entstanden sind. Und so ist dann mehr oder weniger in jedem dieser Seen eine eigene Art über die vielen Millionen Jahre hinweg entstanden. So sind dann eben diese beiden Querzahnmurche entstanden. So ist zum Beispiel auch der sehr nahe verwandte Axolotl, der vielleicht vielen etwas sagt, entstanden. Also auch die sind sehr eng verwandt mit unseren beiden Querzahnmurcharten und gehören auch zur gleichen Gattung.
Da kommen wir doch gleich mal zur Optik, die wir ja noch gar nicht geklärt haben. Axolotl, da haben die meisten vielleicht schon ein bisschen was vor sich. Es sehen ja schon ein bisschen bizarre, manchmal fast so larvenmäßig gallertartig noch aussehende Tiere, die vor allem diesen fantastischen Kragen haben, ihren Kiemenkragen, der sie tatsächlich wie kleine Drachen auch aussehen lässt. Beschreiben uns mal die beiden Arten, die ihr habt. Erstmal, wie lang ungefähr?
Genau, also beide Arten werden ausgewachsen ungefähr 30 cm groß. Der Lake Patscuaro Querzahnmolch kann auch mal 35 cm erreichen mit Schwanz, aber das ist so die ungefähre Größe, die die Tiere ausgewachsen erreichen können.
Der mit dem See, entschuldige, wenn ich ihn jetzt so abkürze, einfach um uns das zu ersparen, hat auch so ein schönes Leopardenmuster. Der andere ist relativ einfarbig. Ist das einfach angepasst dem jeweiligen, sagen wir mal, farblichen Auftreten des Sees?
Genau, also letztendlich ist es ja in der Evolution so, dass die Tiere überleben, die am besten angepasst sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in dem einen See dann die Tiere etwas besser getarnt sind, wenn sie einige Punkte aufweisen. Im anderen See sind sie besser getarnt, wenn sie mehr oder weniger einfarbig sind. Und somit haben sich dann diese leicht verschiedenen Farbgebungen entwickelt.
Kommen wir mal zu diesen Kragen. Sind das welche, die aufgestellt werden können oder sind die immer oben? Das sieht ja aus wie so ein gefährlicher Halskrause.
Genau, also die Tiere können die Kiembüschel durchaus bewegen. Man sieht es auch hin und wieder, insbesondere wenn Nahrung verspeist wird, dass da doch einiges an Bewegung vorhanden ist. Aber hauptsächlich hat das Ganze eben tatsächlich die Funktion, den Tieren das Atmen zu ermöglichen. Also beim normalen Fisch sind die Kiemen ja im Normalfall durch die Kiemendeckel verdeckt. Bei den Querzahnmolchen kann man dann eben tatsächlich diese Kiembüschel sehr schön sehen. Zusätzlich sind die Tiere auch in der Lage, über die Haut zu atmen, aber das macht wirklich nur einen sehr kleinen Anteil der Sauerstoffaufnahme aus.
Und Sie haben ja Gliedmaßen, trotzdem diesen Schwimmschwanz. Wie bewegen Sie sich denn im Wasser eigentlich vorwärts?
Meistens, wenn man die Tiere beobachtet, sind sie schon dabei, sich mit ihren Gliedmaßen im Wasser zu bewegen. Der Schwimmschwanz wird wirklich hauptsächlich für den Vortrieb benutzt, wenn mal etwas größere Strecken zurückgelegt werden sollen. Also es ist nicht so, dass die Tiere nur am Grund unterwegs sind. Es wird auch mal an die Oberfläche geschwommen. Wie gesagt, die Tiere besitzen an sich Lungen, können also an sich auch atmosphärischen Sauerstoff atmen.
Ja.
Aber hauptsächlich laufen sie dann mehr oder weniger über den Grund der Seen und können sich auf diese Art und Weise fortbewegen.
Aber wenn du gerade sagst, es ist deshalb passiert, weil es in Mexiko nicht mal die Lebensbedingungen gab, um an Land zu gehen, wenn diese Tiere jetzt in einem anderen See, sagen wir mal, ähnlich klimatisch ausgesetzt werden würden, aber mit besserem Klima draußen, würde sich dann über die Jahrhunderte eventuell, also würden sie tatsächlich wieder dann komplett erwachsen und fertig werden?
Also man kann tatsächlich in der Aquarienhaltung hin und wieder auch Tiere beobachten, die auch ohne spezielle Hormonzugabe sich komplett entwickeln, die Metamorphose komplett durchlaufen. Es ist nicht komplett erforscht, woran das liegt, wodurch genau das dann zustande kommt. Aber mit anderen Worten, ja, es wäre möglich, dass diese Tiere dann auch wieder die komplette Metamorphose durchlaufen.
Entschuldige, wenn ich da jetzt vielleicht zu weit vorpresche, aber das klingt ja dann so, als könnte man diese bedrohte Art eventuell woanders doch erhalten. Wobei, dann wäre es ja kein Querzahnmolch mehr, weil er entwickelt sich ja komplett. Also er wäre ja dann wieder eine andere Art.
Ja, dann wäre es an sich erstmal noch die gleiche Art. Es wäre dann der Querzahnsalamander, der fertig entwickelt ist, mehr oder weniger. Das Problem ist tatsächlich, wenn die Tiere dann in anderen Lebensräumen angesiedelt werden. Einerseits können die Querzahnmolche untereinander auch hybridisieren. Das heißt, heißt beispielsweise, unser Andersons Querzahnmulch kann Hybride mit dem Axolotl erzeugen.
Okay.
Dann hätte man eine Vermischung der Arten, das will man natürlich vermeiden. Andererseits kann man auch nie im Vornherein komplett abschätzen, wie denn jetzt sich das Ganze dort in den neuen Lebensräumen entwickelt. Ob es vielleicht irgendwelche Umweltfaktoren gibt, die man im ersten Moment nicht auf dem Schirm hatte, ob es irgendwelche anderen Arten gibt, die eben nicht daran angepasst sind, dass diese Querzahnmulchart dort existiert. Und insofern ist auf jeden Fall die Bestrebung, die Tiere entweder in ihren ursprünglichen Lebensräumen, in ihren ursprünglichen Heimatseen zu erhalten oder eben erst einmal zwischenzeitlich in menschliche Obhut, in Aquarien zu züchten und dann, falls durch geeignete Umweltschutzmaßnahmen die Seen soweit wieder renaturiert wurden, dass die Tiere dort angesiedelt werden können, die Tiere wieder auszusetzen.
Was für eine Heimat nennt denn der Querzahnmulch jetzt gemütlich? Also zum Beispiel bei den beiden, die ihr habt, muss das trübes Wasser sein, muss es warmes Wasser sein? Wo fühlt er sich wohl?
Genau, also das Wasser darf auf jeden Fall nicht zu warm sein. Auch das ist eine der Ursachen dafür, dass die Bestände der beiden Querzahnmulcharten beziehungsweise generell der Querzahnmulcharten in der Natur stark zurückgehen.
Ja.
Durch eben die Klimaerwärmung werden natürlich auch die Gewässer immer wärmer. Und Temperaturen über 22 Grad des Wassers sind tatsächlich auf Dauer für die Querzahnmulche nicht geeignet. Außerdem darf das Wasser nicht zu stark verschmutzt sein. Also auch Umweltverschmutzung spielt leider eine starke Rolle bei der Dezimierung der Arten in der Natur. Das sind dann, wie gesagt, eigentlich so die beiden Hauptfaktoren dafür, dass sowohl das Axolotl als auch der Andersons-Querzahnmulch als auch der Lekpatzkuaro-Querzahnmulch auf der roten Liste als vom Aussterben bedroht eingestuft sind. Also es darf jetzt auch nicht zu steril sein, das Wasser. Das wäre dann auch wieder kontraproduktiv für die Querzahnmulche. Aber letztendlich, ja, das Wasser sollte von guter Qualität sein. Es muss jetzt keine Laborbedingungen haben. Aber es ist auf jeden Fall wichtiger, dass das Wasser nicht zu stark verschmutzt.
Kommen wir nochmal auf eure beiden Arten. Bei den meisten Tieren ist es ja immer so, man braucht mindestens ein Pärchen, damit es weitergeht. Ist es hier bei denen tatsächlich auch so? Habt ihr jeweils zwei?
Also wir haben hier bei uns aktuell in den Schauaquarien von den Andersons Querzahnmulchen vier Jungtiere sitzen. Da wissen wir aktuell selbst noch gar nicht so genau, wie die Geschlechterverteilung aussieht.
Ja.
Und beim Lake Patzcuaro Querzahnmulch sind es tatsächlich aktuell zwei Männchen. Das heißt, da ist die Chance auf Nachwuchs eher gering. Also man braucht schon auf jeden Fall ein Weibchen. Im Optimalfall sagt man eigentlich, bei der Zucht in Aquarien sollte ein Männchen mit drei Weibchen zusammengehalten werden. Dann konnten die besten Zuchterfolge erzielt werden. Wir haben tatsächlich auch in der Zooschule am Eingang des Zoos ein züchtendes Pärchen von unseren Andersons-Querzahnmulchen aktuell in einem Aquarium. Daher stammen auch die Jungtiere, das heißt, bei denen funktioniert die Zucht tatsächlich sehr gut.
Müssen die sich dafür begegnen oder ist das so eine Art, die quasi weiß, was sie zu tun hat, aber sich dafür nicht treffen muss?
Ja, also die Tiere müssen schon in relativer Nähe zueinander leben. Die Zellen müssen sich schon verbinden können. Ja, so wie es bei anderen Amphibien auch ist. Es werden dann die Eier gelegt, diese werden befruchtet und das muss dann natürlich in relativer Nähe zueinander passieren.
Ich vermute mal, dann kümmert sich auch keiner um den Nachwuchs?
Genau, die Eier werden dann einfach dort zurückgelassen. Es gibt keinerlei Form von Brutpflege und dementsprechend sind dann die Jungtiere auch von Tag 1 nach dem Schlupf auf sich allein gestellt.
Sind das Eier, die ihr zum Beispiel dann auch gesehen habt? Also wisst ihr, da wird jetzt was kommen?
Also die Eier an sich sind wirklich relativ klein. Dementsprechend haben wir bei uns meistens erst dann die kleinen Larven im Wasser umherschwimmen sehen. Man kann mit etwas Glück die Eier durchaus sehen, aber die meisten Arten, so ist es dann auch bei den Querzahnmulchen, versuchen natürlich auch die Eier nicht an den super offensichtlichen Stellen zu platzieren, um sie vor möglichen Fressfeinden zu schützen. Aus dem Grund, ja, ist es dann meistens eher so, dass man im Aquarium dann kleine Larven vorfindet und die dann in extra Becken setzt.
Kommen wir dann gleich mal auf diese Lebensgefahr im jüngsten Lebensstadium. Wie bringen die sich denn dann in Sicherheit oder was ist ihr Schutz?
Also letztendlich ist es genau wie bei Kaulquappen von Fröschen ja. auch. Sie sind für große Fressfeinde auf jeden Fall eine gern genommene Beute, müssen natürlich gucken, dass sie diesen Fressfeinden aus dem Weg gehen, können sich natürlich irgendwo im Pflanzendickicht unter Wasser verstecken. Ja, das heißt, es wird einfach Deckung gesucht zwischen dem, was im See so vorhanden ist, also vor allem in der Vegetation. Dort können die Tiere dann Zuflucht suchen, aber ja, sie sind natürlich vor allem im sehr, sehr jungen Larvenstadium sehr gefährdet.
Von welcher Größe reden wir da? 3-4 Zentimeter oder?
Das ist schon zu groß. Also wenn die Tiere frisch geschlüpft sind, dann ja, ist wahrscheinlich 1 Zentimeter schon fast zu hoch gegriffen. Und ja, aus dem Grund ist es dann eben auch gar nicht so einfach.
Wie schnell wachsen die dann? Also wann erreichen sie Erwachsenenlänge?
Das dauert auf jeden Fall über ein Jahr. Also die Tiere, die wir jetzt aktuell hier in unserem einen Aquarium haben, unsere Nachzuchten von den Andersons-Querzahnmolchen, die sind jetzt auch schon knapp ein Jahr alt und sind auf jeden Fall noch deutlich kleiner als die ausgewachsenen Tiere. Also ich würde jetzt schätzungsweise sagen, nach 1 bis 2 Jahren ist dann ungefähr die Endgröße erreicht. Das ist aber so wie bei allen anderen Molchen bzw. Salamandern auch. Also komplett ausgewachsen sind die Tiere eigentlich nie. Da ist immer noch minimaler Spielraum. Aber ja, genau nach 2 Jahren ungefähr ist dann die Größe erreicht, in der sie ausgewachsen sind.
Das klingt jetzt schon recht langsam, deutet darauf hin, dass es auch ein langes Leben ist.
Die Tiere können, je nachdem, bei welcher Literatur man nachliest, 15 bis 20 Jahre alt werden. Bei Axolotln wurden sogar 25 Jahre als Lebenserwartung nachgewiesen. Insofern, ja, die Tiere sind auf jeden Fall recht langlebig.
Ich komme nochmal auf die ganz Kleinen zurück. Müssen die da noch Angst vor ihren Eltern haben?
Man sollte sie sicherheitshalber trennen. Also Querzahnmolche sind, was das Futter angeht, da nicht sonderlich wählerisch. Das heißt, in der Natur wird sowohl Fisch gefressen, aber auch kleine Krebstiere. Würmer werden sehr gern gefressen. Also es wird mehr oder weniger das genommen, was gerade verfügbar ist. Das heißt, es wäre beim Zuschnappen auch möglich, dass da eine der Larven direkt verspeist wird.
Das macht mich ja neugierig beim Zuschnappen und sogar Fische. Das sind wohl tatsächlich Jäger?
Also sie fressen auf jeden Fall auch lebendes Futter. Bei uns bekommen die Tiere dann beispielsweise ab und zu lebende Regenwürmer, aber auch nicht mehr lebendige kleine Fische, wie beispielsweise Stückchen von Ährenfischen. Sie fressen auch Muschelfleisch. Und die Nahrung wird mithilfe von einem erzeugten Unterdruck mehr oder weniger eingesaugt. Also es wird klassisch, wie man es auch von anderen Lauerjägern kennt, dann einfach schnell zugeschnappt. Und die Nahrung wird eingesogen. Und insofern können dann auch verhältnismäßig große Futterstücken dadurch ja so stark komprimiert werden, dass sie ins Maul passen und können so verspeist werden.
Setz mich da mal ins Bild. Also der Querzahnmolch liegt einfach quasi am Boden oder bewegt sich auf jemanden zu. Und wenn er in der richtigen Position ist, die Beute, geht's Maul auf und...
Genau, das ist eigentlich sehr schön beschrieben. Also es wird sich mehr oder weniger an die Beute geschlichen, langsam genähert. Und dann, wenn sie in Reichweite ist, wird einfach stark der Wasserschwall eingesogen und alles, was sich darin befindet und leicht genug ist, wird dann als Nahrung auch mit verspeist.
Wie hungrig ist er denn insgesamt?
Also sie sind schon verhältnismäßig hungrig. Man kann die Tiere so 2 bis 3 Mal pro Woche füttern. Ja. Und da kann dann auch so ein ausgewachsener Querzahnmolch problemlos mal 1-2 Regenwürmer, die 5 bis 10 Zentimeter lang sind, durchaus verspeisen. Das ist kein Problem.
Gibt es da Konkurrenz, gerade hier bei den Andersons, wo so viele drin sind?
Man sollte schon darauf achten, die Tiere gezielt zu füttern. Also wir gucken, dass wir mit der Pinzette schon jedem Tier seine Portion zuteilen. Denn es wird dann nicht unbedingt geguckt, ob vielleicht das andere Ende vom Wurm schon im Maul vom anderen Querzahnmolch steckt. Ja. Insofern kann man da dann auch Streitereien ganz gut vermeiden und wirklich sicher gehen, dass jedes Tier seine Portion erhält.
Und sind die aktiv bei der Fütterung oder müsst ihr es ihnen quasi vor die Nase halten?
Unsere beiden Querzahnmolcharten sind im Vergleich mit den Axolotln doch recht aktiv. Also wir gucken schon, dass wir es ihnen so gut es geht vor das Maul halten, damit sie etwas schneller bemerken, dass das Futter auch da ist und wir dann im Optimalfall auch sehen können, dass die Tiere jetzt gerade gefressen haben. Aber sie suchen auch durchaus im Aquarium nach weiteren Futterresten und können dann auch bei der Nahrungssuche beobachtet werden.
Wer bei euch gerade diese Querzahnmolche mal sehen will, wo findet man die? Sind die im Aquarium, im Terrarium, dazwischen?
Die sind mehr oder weniger dazwischen. Das heißt, wenn man in das Aquarium reingeht, zu unserem großen Panoramabecken mit der gewölbten Scheibe und von dort aus dann nach rechts weiter in Richtung Terrarium, dann kommt ein kleiner Zwischenraum und dort haben wir dann 4 Aquarien und in 2 davon leben unsere beiden Querzahnmolche.
Könnte man die, du hast das Hybridisieren vorhin angesprochen, könnte man die auch zusammen in einem Becken halten?
An sich geht das. Wenn das Becken groß genug ist, kann man die in einem Becken halten. Aber genau das ist eben die Problematik mit der Hybridisierung. Ja. Man möchte natürlich die Arten, so wie sie sind, erhalten. Vor allem auch für die Erhaltungszucht mit der Perspektive, sie irgendwann wieder in ihren natürlichen Lebensräumen ansiedeln zu können. Und aus dem Grund gucken wir, dass wir die Arten dann auch streng getrennt in verschiedenen Aquarien halten, um einfach zu vermeiden, dass es dort irgendwelche Hybride zwischen den beiden Arten gibt.
Und wäre eine Vergesellschaftung mit Fischen möglich? Natürlich jetzt entsprechend größeren, dass es nicht zur Beute wird?
Genau, also das geht durchaus. Wir haben jetzt auch in einem unserer Becken schon kleine Salmler bzw. auch kleine Kerbflinge ausgesetzt. Und sofern die eben die Größe haben, dass sie für den Querzahnmolch zu groß sind und keine mögliche Beute darstellen, ist das auf jeden Fall auch möglich, diese Tiere zusammenzuhalten.
Wie schüchtern ist er denn eigentlich, wenn er sich, sagen wir mal, dem Besucher zeigen soll? Muss man sehr suchen?
Also bei den beiden ausgewachsenen Tieren von den Lake Patzcuaro-Querzahnmolchen muss man schon sagen, dass die sich ganz gerne verstecken und ganz gerne verbergen. Die Jungtiere von den Andersons-Querzahnmolchen sind ja doch noch etwas neugieriger, sind auch mal vorne an der Scheibe zu sehen und in der Hinsicht dann etwas zeigefreudiger.
Ich frage mal bei der einen, die mit dem See, gibt es dann da demnächst Aussicht auf Weibchen?
Also aktuell, so ist mein Kenntnisstand, haben wir bei uns gerade nicht die Perspektive, dass da ein weiteres Weibchen hinzukommt. Es ist allerdings auch so, dass generell die Zucht von den Lake Patzcuaro-Querzahnmolchen noch ein wenig in den Kinderschuhen steckt. Ich hole jetzt mal ein kleines bisschen aus. Also es ist tatsächlich so, dass der Patzcuaro-See in Mexiko eine Fläche von etwa 120 Quadratkilometern hat und dort in diesem See werden heute noch ungefähr 150 Tiere vermutet. Das kann man nicht ganz genau...
In dem Riesensee nur noch 150?
In diesem riesigen See 150 Tiere. Man kann es tatsächlich nicht ganz genau sagen, dadurch, dass sich einzelne Individuen sehr ähnlich sehen, kann man nicht sagen, okay, das war jetzt das Tier mit der einen abgetrennten Gliedmaße oder ähnlichem, sondern die Tiere sehen sich wirklich alle sehr ähnlich, sind optisch erstmal nicht voneinander zu unterscheiden. Das heißt, anhand von Sichtungen ist das Ganze schwer zu beziffern. Es ist aber tatsächlich so, dass dort in diesem See auch durch starke Überfischung die Bestände stark zurückgegangen sind. Also während in den 90er Jahren teilweise noch mehrere Tonnen pro Jahr aus diesem See gefischt wurden, da die Tiere auch als Nahrungsmittel dort verwendet wurden, beziehungsweise in einem nahegelegenen Kloster zur Hustensaftproduktion verwendet wurden.
Okay.
Und irgendwann hat man eben festgestellt, okay, die Sichtungen gehen immer weiter zurück. Und jetzt geht man eben von dieser kleinen Anzahl aus. Es gibt aber eben in Aquarien auf der gesamten Welt noch geringe Bestände. Tatsächlich, das größte Vorkommen, die größte bekannte Population befindet sich in dem eben angesprochenen Kloster dort in Mexiko. Ja. Denn es war eben so, dass auch die dort lebenden Nonnen irgendwann festgestellt haben, dass ihre Quelle für den Hustensaft, wie genau der hergestellt wird, wurde nie bekannt gegeben, dass eben diese Quelle nach und nach zurückgeht. Also haben die Nonnen dort vor Ort schon vor vielen Jahren angefangen, die Tiere gezielt zu züchten. Allein in dieser Zucht leben 300 von den Lake Patzcuaro Querzahnmolchen und die Zucht dort ist tatsächlich sehr erfolgreich. Aus diesem Grund haben dann auch Mitarbeiter des Zoo Chester in Großbritannien und auch verschiedene Wissenschaftler jetzt einmal angefangen, dort mit den Tieren zu versuchen, diese kenntlich zu machen mit Hilfe von Mikrochips. Das Problem bei Querzahnmolchen ist eben tatsächlich immer ihre Fähigkeit, Gliedmaßen und sogar ganze Organe zu regenerieren. Das ist für das Tier an sich erstmal sehr praktisch. Das ist auch für die Medizin, vor allem in der Transplantationsforschung, sehr von Interesse. Aber es ermöglicht den Tieren dann eben auch solche Mikrochips Mikrochips an sich, wenn sie an der falschen Stelle sind, über die Haut wieder auszuscheiden. Und aus dem Grund wurde jetzt eben geguckt, kann man die Tiere vielleicht mit Hilfe von diesen Mikrochips identifizieren. Das wäre dann eben auch eine Möglichkeit, die Tiere dort im See einzigartig zu kennzeichnen und wirklich feststellen zu können, wie viele Tiere hat man eigentlich noch in diesem See. Man könnte dann auch Gesundheitsdaten einfacher überprüfen. Und tatsächlich waren diese Tests sehr erfolgreich. Nach einem halben Jahr waren bei über 95% der Tiere die Chips noch vorhanden. Und insofern könnte das tatsächlich für die Zukunft eine Perspektive sein.
Aber es sind ja anscheinend keine Tiere, die einfach so unterm Radar laufen, sondern da scheint sich ja ordentlich die Wissenschaft drum zu kümmern.
Genau.
Und ich muss auch jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich erkältet bin und mir einen Hustensaft kaufe oder sowas. Also die Nonnen haben sich tatsächlich auch drum gekümmert, dass dieses Tier weiterlebt.
Genau, also die Hustensaftproduktion ist da tatsächlich erstmal in den Hintergrund getreten. Es wurde sich dann wirklich dem Arterhalt erst einmal verschrieben. Das kann, denke ich, schon als kleine Besonderheit angesehen werden, dass dort Religion und Wissenschaft derart eng zusammenarbeiten. Und jetzt nach und nach werden eben auch auf der ganzen Welt weitere Zuchtpopulationen versucht zu etablieren. Ich möchte an der Stelle auch einmal kurz Citizen Conservation ansprechen, denn die sind unter anderem mit dafür verantwortlich, auch hier in Deutschland solche Netzwerke aufzubauen. Die Idee von Citizen Conservation ist die, dass wir in den Zoos zwar inzwischen viele Erkenntnisse gewinnen konnten zur Zucht der einzelnen Tiere und das auch bei vielen Arten gut funktioniert, aber wir haben einfach nicht ausreichend Becken, ausreichend Kapazitäten, um das alleine zu stemmen. Und es gibt weltweit und auch in Deutschland sehr viele Hobby-Aquarianer und Terrarianer, die einerseits über die nötige Sachkunde verfügen, die aber auch ausreichend Platz, ausreichend viele Becken haben und die auf jeden Fall beim Erhalt dieser Arten helfen können. Das heißt, sowohl der Andersons-Querzahnmolch als auch der Lake Patscuaro-Querzahnmolch sind Arten, die von Citizen Conservation gemanagt werden. Das heißt, die Tiere an die Halter zu verteilen. Letztendlich kann sich jeder mit der nötigen Sachkunde, mit den nötigen Aquarien, mit den nötigen Gegebenheiten bei Citizen Conservation melden und so tatsächlich beim Arterhalt helfen, indem Tiere gehalten und auch gezüchtet werden.
Das ist aber echt auch eine Sisyphus-Arbeit. Ich frage mal, wie viel allein von diesen Querzahnmolchen gibt es da? Wie viele Arten sind das?
Also es gibt in der Gattung Ambystoma, zu der unsere Querzahnmolche gehören, mehrere Dutzend Arten. Im Moment sind tatsächlich bei Citizen Conservation wirklich nur der Lake Patscuaro-Querzahnmolch und der Andersons-Querzahnmolch geführt, da diese in der Natur eben sehr, sehr stark bedroht sind, kurz vor dem Aussterben stehen. Auch beim Andersons-Querzahnmolch gibt es zwar keine genauen Zahlen, aber bei dem erstreckt sich das Verbreitungsgebiet tatsächlich nur auf 40 Hektar. Zum Vergleich, unser Leipziger Zoo ist ungefähr 25 Hektar groß. Das ist wirklich nicht viel. Ja. Das heißt, auch da werden einfach nicht sonderlich viele Tiere übrig sein. Und aus dem Grund soll jetzt eben versucht werden, bevor es zu spät ist, in den heimischen Wohnzimmern auch unter anderem mehr und mehr Haltungen zu etablieren, um einfach möglichst breit aufgestellt zu sein.
Du hattest vorhin auch das Thema der Delikatesse mit angesprochen. Ist das tatsächlich noch so, dass es auch für den Tisch der Querzahnmolch noch gejagt wird?
Also das Einschränkende in dem Sinne wird einfach der Fakt sein, dass eigentlich keine Tiere mehr gefangen werden können, weil einfach keine gefunden werden. Also es sind dermaßen wenige Tiere in der Natur übrig, dass es sich für die Fischer dort vor Ort nicht lohnt, diese Tiere gezielt zu fangen. Ja, für die kommerzielle Fischerei sind es einfach zu wenige Tiere. Insofern ist da tatsächlich Fischerei nicht mehr der Hauptfaktor, der die Tiere in ihren Beständen schrumpfen lässt.
Also nicht Zurückhaltung durch Einsicht, sondern eher, weil nichts mehr geht. Ja, das ist ja auch eine harte Konsequenz letzten Endes.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sowohl beim Axolotl als auch bei unseren beiden Querzahnmolcharten wirklich 5 vor 12. Die Tiere stehen kurz vor dem Aussterben in der Natur und perspektivisch sieht es dadurch, dass aktuell zwar an sich Schutzgebiete existieren, aber nicht die notwendigen Maßnahmen, um auch für den Schutz der Tiere zu sorgen, eben nicht danach aus, dass die Tiere in den nächsten 4, 5 Jahrzehnten in der Natur tatsächlich noch überleben. Und aus diesem Grund soll nun eben versucht werden, in den Zoos, in den Aquarien und auch in den Heimaquarien Reservepopulationen aufzubauen, die möglichst breit aufgestellt sind, um so das Überleben der Art zu sichern und falls dann irgendwann in Zukunft die Möglichkeit besteht, die Tiere dort wieder anzusiedeln, die Tiere auch wieder dort zu entlassen.
Wie geht es dir denn persönlich, Erik, mit dieser, ich sag mal, es ist eine bizarre Schönheit, der Querzahnmolch. Sieht aus wie ein kleiner Feuerdrachen, ist aber natürlich auch nicht der niedlichste und hübschste. Was sind sie so in deinem persönlichen Herzen? Welchen Platz nehmen die da ein?
Also ich muss tatsächlich sagen, ja, sie sehen skurril aus, aber ich finde jetzt nicht, dass die Tiere irgendwie hässlich wären oder merkwürdig aussehen. Also für mich sind es tatsächlich auch ziemliche Charaktertiere. Ich bin eben hauptsächlich im Aquarium, wenn man vor allem mit Fischen arbeitet, hat man das eher selten, dass da Tiere auch mal gezielt nach vorne an die Scheibe kommen bei der Fütterung und sich individuell voneinander unterscheiden im Verhalten. Und insofern muss ich sagen, ich kann die Tiere tatsächlich sehr gut leiden.
Ja. Und diese Leidenschaft und auch dein Respekt für die Tierart klingt ja allein schon deshalb durch, dass du ganz tapfer dich durch mindestens 25 Mal die Erwähnung von Lepidopterus und das sogar noch richtig sicher. Also das bewundere ich sehr. Ganz stark hast du dich fantastisch durchgekämpft. Erik, ich danke recht herzlich für diese Ausführungen. Also wieder mal eine Tierart, von der man eigentlich keine Ahnung hat und für die es gerade richtig um alles geht. Deswegen ist es auch nochmal eine besondere Podcast-Folge auch mit Nachhall. Wir wünschen natürlich dir, aber auch den Tieren viel Erfolg und dass es vor allem auch bei euch hier im Becken klappt und sich viele dafür begeistern können.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich ein wenig zur Bekanntheit der Querzahnmolche beitragen durfte.
Herzlichen Dank dafür.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.